Welcome to Talking Translations by Literature Ireland. To start the new year off, we have a short story from Kevin Barry called Who's Dead McCarthy? Joining Kevin for this episode is German translator Bernhard Robin, who has just translated Kevin's novel Beetlebone, published last October by Rowholt Verlag. This story is from Kevin's new short story collection, That Old Country Music, which is published today in the US by Doubleday. It's an incredible collection published in the UK and Ireland by Canongate last October. Kevin Barry has previously published two other short story collections and three novels, including the recent Night Boat to Tangier, which was longlisted for the Booker Prize in 2019. His books have been translated into languages all across the world, including into Catalan, Macedonian, and Arabic. Night Boat to Tangier will be published this year in Greek, and City of Bohane will be published in Bulgarian, to name just two upcoming translations for 2021. So, here's Kevin himself reading Who's Dead McCarthy from his home in Sligo.
Who's Dead McCarthy? You'd see him coming on O'Connell Street. The hanging jaws, the woeful trudge, the load. You'd cross the road to avoid him, but he'd have spotted you, and he would draw you into him. The wind would travel up Bedford Row from the Shannon to take the skin off us and add emphasis to the misery. The main drag was the daily parade for his morbidity. Limerick, in the bone evil of its winter, and here came Con McCarthy, haunted looking, in his enormous, suffering overcoat. The way he sidled in, with the long, pale face and the hot, emotional eyes. "Did you hear who's dead?" he whispered. Con McCarthy was our connoisseur of debt. He was its most knowing expert, its deftest elaborator. There was no debt too insignificant for his delectation. A 96-year-old poor dear in Tormangate, with the lungs papery as moth's wings and the map lines of the years cracking her lips as she whispered her feeble last in the night, Con would have word of it by the breakfast, and he would be up and down the street, his sad recital perfecting as he went. "Elsie Sheedy," he'd try. "You must have known poor Elsie with the scar leg and the little sparrow's chin. I suppose she hadn't been out much this last while. She was a good age now, but I mean, Jesus, all the same, Elsie, gone." His eyes might turn slowly upwards here, as though in trail of the ascending Elsie. "She'd have been at the Stella Bingo often," he'd reminisce, with the whites of the eyes showing. "Tuesdays and Thursdays, until the leg gave out, altogether and the balance went. She used to get whiteouts coming over the bridge. At one time she took the money for the tickets below at the roller disco inside the little cage. Of course that wasn't today nor yesterday." "Ah, no, Con, no. I didn't know her." In truth, he might have no more than clapped eyes on the woman the odd time himself, but still he would retreat back into the folds of the overcoat, like a flower head closing when the sun goes in, and he was genuinely moved by the old lady's passing. Con McCarthy's city was disappearing all around him. He had a special relish, it seemed to me, for the slapstick debt. He'd come sauntering along at noon of day, now almost jaunty with the sadness, the eyes wet and wide, and he'd lean into you, and he might even have to place a palm to your shoulder to steady himself against the terrible excitement of it all. "Can you believe it?" he said. "A stepladder." "Which was this, Con? Did you not hear?" "No, Con. Did you not hear who's dead?" Who con who?
Charlie Small.
Ah, stop. The way it happened, he said, shaking his head against what was almost a grin. They hadn't painted the front room since 1987. Now, it isn't me that's saying this. It's the man's wife is saying this. It's Betty is saying this. She could remember it was 1987 on account of her uncle, Paddy, who was home for his 50th. He was a fitter in Earl's Court, since dead himself, drowned in his own fluids, apparently. Betty was a Milan from Weston originally. They were never toppers in the lung department. Anyhow, Charlie Small says, listen, it's gone beyond the 30-year mark. We'll paint that flipping front room. Of course, Betty's delighted. We'll get a man in, she says. No, Charlie says, it's only a small room. I'll have it done before the dinner if I start after the 9 a.m. news. Betty strides out for a tin of paint. She comes back with a glass of a peach tone. Lovely, calming, that'll be, she thinks, not knowing. God love her, what's coming next? The stepladder been dragged out from under the stairs. Charlie climbing up to the top step a bit. And the man is ate alive from the inside out by type 2 diabetes and weakish, I suppose, on account of it. And the next thing, the dog's let in when it shouldn't be let in. And that little dog is saucy now. She always has been. And she goes herding through the front room. Spaniel breed, unpredictable. And the tin of peach colour paint is sent flying. And Charlie reaches out for it. But the ladder's not set right and wobbles. And next thing, he's over and off the back of it. And the neck is broke on the man. He shook his head with a blend that spoke curiously of tragic fate and happy awe. Dead on the floor before they got to him, he said. Jesus Christ, Con. The day nor the hour, he said, and he walked away happily into the persistent rain. He had about 40 different faces. He would arrange his face to match precisely the tang or timbre of the death described. For the death of a child, Con McCarthy's woe was fathoms deep and painfully genuine. An early death in adulthood brought a species of pinched grief about his temples, a migraine's whine its music. He avoided eye contact if it was a drowning that had occurred. He had an altogether dim view of the Shannon River as an utter debt magnet, and he was all too often to be found down in poor man's Kilkee, looking out over the water, wordlessly, but his lips moving, as if in silent consultation with the souls that hovered above the river, their roar at the Corrigower Falls. His role as our messenger of death along the length of O'Connell Street and back seemed to be of a tradition. Such a figure has perhaps always walked the long, plain mile of the street and spoken the necessary words, a grim but vital player in the life of a small city. But Con McCarthy's interest in debt was wide-ranging, and it vaulted the city walls, so to speak, and stretched out to the world beyond to gorge intimately upon the debts of strangers. "Here's one for you," he said, leaning into me one day outside the George Hotel. "Man in Argentina, I believe it was, cattle farmer. Impaled on his own bull. And didn't the bull go mental after it and charged in circles around the field 90 mile an hour and the poor farmer still attached to the horns with the life bled out of him. An hour and a half before a neighbour was got over with a shotgun, that long before they shot the bull and got the misfortunate corpse off the horns. Can you imagine it?" The man's wife and children were watching, apparently, roaring out at him. "They'll never be right." Another day, creeping up behind me with a light touch to my elbow and then the lean in, the soft whisper, and here was news of the famous dead. "Zsa Zsa Gabor," he said. "Gone." Now, I suppose it was nearly a release to the poor woman for a finish. "Did you know she'd been 5 years on life support?" "That I did not know, Con. 5 years. Heart attack at the end of it. Sure, the poor heart would be weak as a little bird's in the woman's chest at that stage. I believe it was 99 years of age she was. They're after planting her in a gold box outside in California. No woman deserve it more. A farmer Miss Hungary." Had he been exposed to death early, I wondered. Was it that some psychic wound had been opened at first glance into the void? Whatever the case, I believed that his condition was worsening. He began to move out from actual occurrences of death to consider in advance the shapes it might yet assume. Walking down the street now, he was reading death into situations. He was seeing it everywhere. He had the realization we all have, but that most of us are wise enough to keep submerged, the knowledge that debt always is close by. He'd stop to consider a building site. He'd look up. The long, creased face would fold into a hopeless grin, and as you pass by, he'd lean in, the head slowly shaking. "Are you not watching?" he said. "Which con?" "See that scaffold above there? Are you not watching the wind on it? If that wind gets up at all, the whole lot could come down. A pole could go swinging. Open your head and you're walking down the road as quick as it'll look at you. And that would be an int it." He walked the circuit of the three bridges every night. If you idled anywhere by the river of an evening, you might take the slow rake of Con McCarthy's worried eye. He would try to have a good read of you. I met him one night on the far side of the river. He was on a bench, the water moving slowly past, the traffic scant but passing its few lights across the falling dark. Maybe it was the September of the year. That sense of turn and grim resolve about the days, the evenings. "Did you not hear?" he said. "Ah, which was this, Con? Did you not hear who's dead? Who, Con, who?" But this time he just grinned as if he was playing with me, and he let the weak tea smile play out loosely across the river a few moments. "That's our luck," he said, "we're all on the way out." "I know, Con, I know. Isn't that the truth of it, for a finish?" "Can I talk to you seriously, Con?"
"Huh?
Can I ask you something?"
"What?"
"Why are you so drawn to it? The debt. Why are you always first with the bad news? Do you not realise, Con, that people cross the road when they see you coming? You put their hearts sideways in us. Oh, Jesus Christ, here he comes, we think. Here comes who's dead McCarthy. Who is he putting the ground for us today?" "I can't help it," he said. "I find it very impressive."
"Impressive?
That there's no gainsaying it. That no one has the answer to it. That we all have to face into the room with it at the end of the day, and that one of us can make the report after." I became morbidly fascinated by Con McCarthy. I asked around the town about him. I came to understand that he was in many ways a mysterious figure. Some said he came from Hyde Road, others from Ballinanty. The city was just about big enough to afford a measure of anonymity. You could be a great familiar of O'Connell Street, but relatively unknown beyond the normal hours of the day and night. We might know broadly of your standing, your people and their afflictions, but the view would be fuzzy, the detail blurred. So it was with Con. He did not seem to hold down a job. It was hard to imagine the workmates who could suffer him. His occupation, plainly, was with the dead. It was difficult to age him. He was a man out of time somehow. The overcoat was vast and worn at all seasons and made him a figure from a Jack B. Yeats painting or an old Russian novel. There was something antique in his bearing. The rain that he drew down upon himself seemed to be an old, old rain. One night on William Street, I spotted him sitting late and alone in the Burgerland there with a paper cup of tea. That cup of tea was the saddest thing I ever saw. I sat in a few tables from him and watched carefully. As he sat alone, his lips again moved, and I have no doubt that it was a litany of names he was reciting, the names of the dead, but just barely, just a whisper enough to hoist those names that they might float above the lamps of the city. And maybe he was truly the sanest of us, I sometimes thought. On those nights in October when I could not sleep, when I took to driving late around the streets and the bridges and the town, and I knew that it was passing from me, and how remarkable it was that we can turn our minds from that which is inevitable. Con McCarthy could not turn from it. As cars came towards me at pace on the dual carriageway, sometimes for just a splinter of a moment there in the small hours, I wanted to swerve and jolt into their lights and bring the taste of it onto me, the taste of its metal on my lips, bring forward the news, even if I could make no subsequent report of it. When Con McCarthy died, it was, of course, to a spectacular absence of fanfare. Suddenly, unexpectedly, and rating no more than a brief line in the Chronicle Deaths of a Tuesday in November. Almost laughing, almost glad, I went along O'Connell Street in the rain with it. I leant in, I whispered, and softly, like funeral doves, I let my suffering eyes ascend. "Did you hear it all?" I said. "Did you not hear who's dead?"
Bernhard Robin is a celebrated German literary translator. He lives in Brunnen, Brandenburg, and is the German translator of authors such as Ian McEwan, John Williams, Salman Rushdie, John Steinbeck, and many more. Bernhard was awarded the Stiftung Kunst und Kultur of North Rhine-Westphalia Translation Prize and was honored for a lifetime achievement in translation with the Ledig Rovholt Prize. So, here's Bernhard Robin reading his German translation of Who's Dead McCarthy. Enjoy.
Wer ist tot, McCarthy? Von Kevin Barry, übersetzt von Bernhard Robben. Du siehst ihn die O'Connell Street entlang kommen. Seine Hängebacken, der trübsinnige Trott, diese Last. Du willst ihm aus dem Weg gehen, die Straßenseite wechseln, aber er hat dich schon gesehen, hält auf dich zu. Durch die Bedford Row peitscht der Wind vom Shannon herüber, zieht dir die Haut vom Leib und macht alles noch schlimmer. Am unangenehmsten aber ist die tägliche Litanei der Sterblichkeit. Limerick im beinharten Winter und Con McCarthy in seinem zu großen, schlaffen Mantel, der Blick gequält. Allein wie er auf dich zuhält, mit seinem langen, blassen Gesicht, den heißen, gefühlvollen Augen. »Schon gehört, wer tot ist?« flüstert er. Con McCarthy war unser Connoisseur des Todes. Keiner kannte ihn besser, keiner ließ sich beredsamer darüber aus. Kein Tod war für einen Genießer wie Con zu unbedeutend. Ein altes Mütterchen in Thormondgate, 96, die Lungen papiernen wie Mottenflügel, die Lippen rissig vom Wegenetz der Jahre, hatte gestern Nacht ihren letzten Hauch geflüstert. Beim Frühstück wusste Con schon davon, lief die Straße auf und ab und feilte im Gehen an seinem Nachruf. »Elsie Sheedy«, begann er versuchsweise, »du hast doch bestimmt die arme Elsie gekannt, mit ihren krummen Stelzen, dem kleinen Spatzenkinn. Ich fürchte, sie war in letzter Zeit nicht mehr ganz so flink auf den Beinen, hat ja auch ein stolzes Alter erreicht, aber trotzdem, ich meine, Herrgott nochmal, Elsie? Einfach dahin?« Dabei konnte er den Blick nach oben wandern lassen, als folgte er der himmelwärts entschwindenden Elsie. Sie war oft im Stella Bingo, würde er sich dann erinnern, und das weiß seine Augen leuchten. Dienstags und donnerstags, bis die Beine nicht mehr recht wollten und sie Probleme mit dem Gleichgewicht bekamen. Ist auch schon mal auf der Brücke zusammengeklappt. Früher hat sie weiter unten das Eintrittsgeld für die Roller Disco kassiert. In seinem kleinen Käfig. Natürlich nicht gestern, auch nicht vorgestern. Ist schon länger her. Ach was, Con, nein, ich hab sie nicht gekannt. Ehrlich gesagt, er selbst hatte die Frau wohl nur ein paar Mal gesehen, dennoch versank sein Kopf im Mantelkragen wie eine Blüte, die sich schließt, wenn die Sonne untergeht. So ehrlich betrübt war er vom Dahinscheiden der alten Dame. Überall um ihn herum verschwand Con McCarthys Stadt. Für den Slapstick-Tod hatte er eine besondere Schwäche. So konnte er mitten am Tag dahergeschlendert kommen, geradezu gut gelaunt vor lauter Kummer, sich vorbeugen, die Augen groß und feucht, um dir, aufgeregt wie er war, vielleicht sogar haltsuchend, eine Hand auf die Schulter zu legen. »Ist das zu fassen?« sagte er. »Eine Trittleiter?« »Wovon redest du, Con?« »Hast du es noch nicht gehört?« »Nein, Con.« »Hast du nicht gehört, wer tot ist?« »Wer, Con? Wer?« »Charlie Small.« »Ach, hör auf!« »Ich sag dir, was passiert ist,« fuhr er fort und kopfschüttelte geradezu gegen ein Grinsen an. »Das vordere Zimmer. Seit 1987 wurde das nicht mehr gestrichen, was nicht von mir kommt, sondern von der Frau des Mannes, von Betsy persönlich. Sie weiß noch, dass es 87 war, weil ihr Onkel Paddy zu seinem 50. nach Hause kam. Arbeitete als Schlosser in Earl's Court. Mittlerweile auch schon tot. Lungenentzündung. Am eigenen Saft erstickt. Betty ist eine Mullane, ursprünglich aus Weston. Und Top-Lungen hatten die alle nicht. Egal. Jedenfalls, sagt Charlie Small, sind jetzt über 30 Jahre. Höchste Zeit, das verdammte Vorderzimmer frisch anzustreichen. Betty freut sich natürlich. Prima. Lassen wir es machen, sagt sie. Nein, mein Charlie, ist ja nur klein. Und wenn ich gleich nach den Nachrichten um 9 Uhr früh anfange, bin ich zum Abendessen fertig. Und Betty besorgt einen Eimer Farbe. Ein heller, edler Pfirsichton. Wirklich schön. Ist beruhigend, denkt sie. Ohne zu wissen, Gott, sie stehe ihr bei, was als nächstes geschieht. Die Trittleiter wird unter der Treppe vorgeholt, Charlie steigt bis auf die oberste Stufe, der Mann nicht mehr ganz fit, denke ich, wird schließlich bei lebendigem Leibe von Diabetes Typ 2 zerfressen, und dann kommt der Hund ins Zimmer. Obwohl er da rein gar nichts verloren hat, ein kleiner, frecher Hund war er schon immer. Jedenfalls flitzt er durchs Zimmer, ein Spaniel, unberechenbar, der Eimer mit Pfirsichfarbe kippelt. Charlie will ihn noch halten, aber die Leiter steht nicht richtig, wackelt und schon rumst er von oben runter und bricht sich den Hals. Der Arme. Er schüttelte den Kopf mit einer Miene, die das tragische Schicksal widerspiegelte und kurioserweise zugleich selige Ehrfurcht verriet. »Lag tot auf dem Boden, noch ehe wer bei ihm war«, sagte er. »Mein Gott, komm!« »Weder den Tag noch die Stunde«, sagte er, und verschwand gut gelaunt im Dauerregen. Er hatte ungefähr 40 verschiedene Mienen, konnte sein Gesichtton oder Timbre des beschriebenen Todes genau anpassen. Für den Tod eines Kindes war Con McCarthys Kummer bodenlos und wirkte schmerzhaft echt. Beim Tod eines jungen Erwachsenen zeigte sich um die Schläfen eine verkniffene Trübsal, ein Migränegreinen die passende Begleitmusik. War wer ertrunken, mied er jeden Blickkontakt. Überhaupt hielt er den Shannon für ein übles Magnet des Todes, und Con wurde oft unten an der Mole gesehen, in Poor Man's Skilkee, wo er übers Wasser schaute, wortlos, auch wenn die Lippen sich bewegten, als hielte er ein stummes Zwiegespräch mit den überm Fluss schwebenden Seelen, die bei den Carragher Stromschnellen lauthals brüllten. Seine Rolle als unser die O'Connell Street auf- und abspazierender Botschafter des Todes schien Tradition zu haben. Solch eine Gestalt lief sicher schon seit jeher die lange, reizlose Straßenmeile lang, um die notwendigen Worte zu sagen, eine so grimmige wie wichtige Figur im Leben einer kleinen Stadt. Con McCarthys Interesse am Tode aber war breit gefasst, sprengte gar die Grenzen der Stadt und dehnte sich auf den Rest der Welt aus, um sich kenntnisreich über die Tode von Fremden auszulassen. »Ich habe einen für dich«, sagte er beim George Hotel eines Tages zu mir und beugte sich vor. »Ein Mann, ich glaube in Argentinien war's, Viehzüchter, vom eigenen Bullen aufgespießt. Und der Bulle war wie von Sinnen, hat sich mit 150 Sachen im Kreis gedreht, den armen Kerl noch auf den Hörnern, wo er auch verblutet ist. Anderthalb Stunden, so lange hat's gedauert, bis man einen Nachbarn mit Gewehr holen, den Bullen erschießen und den unglückseligen Leichnam von den Hörnern ziehen konnte. Kannst du dir das vorstellen? Frau und Kinder haben wohl zugesehen, haben sich die Seele aus dem Leib geheult und werden wohl nie ganz drüber wegkommen. An einem anderen Tag schlich er sich von hinten an mich ran, berührte mich leicht am Ellbogen, vorgebeugt, um leise Neuigkeiten von berühmten Toten zu flüstern. Sasa Gabor, sagte er, dahin. Ich denke, letzten Endes war es für die arme Frau eine Erlösung. Hast du gewusst, dass sie 5 Jahre lang an einer Herz-Lungen-Maschine hängen? Nein, Con, habe ich nicht. 5 Jahre. Dann ein Infarkt. Zu dem Zeitpunkt muss das arme Herz in ihrer Brust schon so schwach wie das eines kleinen Vogels gewesen sein. Ich glaube, die Frau wurde 99. Und man sagt, sie wird in Kalifornien in einem goldenen Sarg beerdigt. Naja, wenn es jemand verdient hat, dann sie. War übrigens auch mal Miss Ungarn. Vielleicht wurde er schon früh mit dem Tod konfrontiert, sagte ich mir. Oder hatte sich beim ersten Blick ins jenseitige Nichts eine psychische Wunde geöffnet? Was es auch gewesen sein mochte, ich fürchte, sein Zustand verschlimmerte sich. Statt sich nur über die tatsächlichen Tode auszulassen, begann er nun zu erwägen, welche mögliche Formen das Ende annehmen könnte. Ging Con die Straße lang, ahnte er neuerdings den Tod voraus. Er sah ihn überall. Ihm war klar, was uns allen klar ist. Nur sind die meisten von uns klug genug, es zu unterdrücken, nämlich das Wissen darum, dass der Tod hinter jeder Ecke lauert. Con aber blieb etwa stehen, um sich eine Baustelle anzusehen, dann schaute er hoch, das lange Gesicht zu hoffnungslosem Lächeln zerknittert. Ging ich in dem Moment an ihm vorbei, beugte er sich vor und schüttelte bedächtig den Kopf. »Siehst du's nicht?« fragte er. »Was denn, Con?« »Das Gerüst da drüben. Und den Wind. Spürst du nicht den Wind?« Wenn der stärker wird, fällt das ganze Ding in sich zusammen. Eine Stange kommt ins Schwingen, du gehst die Straße lang und hast ihn nicht gesehen, schlägt sie dir den Schädel ein und das war's. Tag für Tag ging er die 3 Brücken ab. Gut möglich, dass jeder, der sich abends irgendwo am Fluss aufhielt, in Con McCarthys besorgten Blick geriet, mit dem er die Gegend abharkte. Er würde versuchen, ein klares Bild von dir zu kriegen. Eines Abends traf ich ihn auf der anderen Flussseite. Er saß auf einer Bank. Träge zog der Strom dahin, kaum Verkehr, nur wenige Scheinwerfer durchkreuzten die zunehmende Dunkelheit. Bestimmt war es September, dieses Gefühl der Zeitenwende, der grimmigen Entschlossenheit, dass die Tage, die Abende so an sich hatten. »Hast du schon gehört?« fragte er. »Nein, was denn, Con?« »Hast du nicht gehört, wer tot ist?« »Wer, Con? Wer?« Als würde er mit mir spielen, grinste er diesmal jedoch nur, und mit einem Lächeln wie dünner Tee sah er einige Augenblicke lang unbestimmt auf den Fluss hinaus. »Ach, weißt du«, sagte er, »irgendwann geht's mit uns allen zu Ende.« »Weiß ich, Con, weiß ich. Darauf läuft es doch aus, oder? Letzten Endes, meine ich.« »Kann ich mal ernst mit dir reden, Con?« »Hä? Darf ich dich was fragen?« »Schieß los.« »Warum bist du davon so fasziniert, vom Tod? Warum bist du immer der Erste mit den schlechten Neuigkeiten? Merkst du nicht, Con, dass die Leute die Straßenseite wechseln, wenn sie dich kommen sehen? Bei deinem Anblick verdreht sich uns der Magen. Ach du lieber Gott, denken wir, da kommt er, da kommt, wer ist tot, McCarthy?« »Wen hat er heute für uns in die Grube fahren lassen?« »Was soll ich machen?« sagte er. »Ich find's nun mal sehr beeindruckend.« »Beeindruckend? Es lässt sich ja wohl kaum bestreiten, dass wir darauf alle keine Antwort haben, dass sich am Ende unserer Tage jeder von uns dem stellen muss und dass hinterher niemand darüber berichten kann.« Ich fing an, mich auf geradezu makabere Weise für Colm McCarthy zu interessieren. Ich erkundigte mich in der Stadt nach ihm und fand heraus, wie mysteriös er in vielerlei Hinsicht war. Manche behaupteten, er sei aus der Hyde Road, andere sagten, er komme aus Ballinanty. Die Stadt war gerade groß genug für ein gewisses Maß an Anonymität. War man auf der O'Connell Street bekannt wie ein bunter Hund, konnte man außerhalb der üblichen Tag- und Nachtzeiten doch zugleich völlig unbekannt sein. Wir mochten grob über jemanden Bescheid wissen, über seinen Stand, seine Familie und deren Gebrechen. Unsere Ansichten aber würden verschwommen sein, die Details unscharf. Und so war es mit Con. Arbeit schien er keine zu haben. Kaum vorstellbar, dass es Kollegen mit ihm aushielten. Offenbar kümmerte er sich um nichts weiter als um die Toten. Schwer zu sagen, wie alt er war. Irgendwie kam er mir vor, wie aus der Zeit gefallen, ob Sommer oder Winter, sein Mantel war immer zu groß, zu abgetragen, weshalb er wie jemand aus einem Jack B. Yeats Gemälde aussah oder wie eine Gestalt in einem russischen Roman. Und er gab sich auch noch geradezu archaisch. Der Regen, der auf ihn fiel, schien ein alter, alter Regen zu sein. Einmal, spät abends, sah ich ihn in der William Street allein in einem Burgerland vor einem Pappbecher Tee sitzen. Und dieser Becher Tee war das Traurigste, was ich je gesehen habe. Ich setzte mich einige Tische abseits und beobachtete ihn aufmerksam. Obwohl er allein saß, bewegten sich seine Lippen, und ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass er eine Litanei von Namen flüsterte, die Namen der Toten, kaum hörbar, gerade laut genug, die Namen aufsteigen zu lassen, so dass sie über die Lampen der Stadt davonschweben konnten. Vielleicht aber war er von uns allen auch der Verständigste, dachte ich in jenen Nächten im Oktober manchmal, in denen ich nicht schlafen konnte und spät noch über die Straßen fuhr, die Brücken durch die Stadt. Ich wusste, ich vergaß. Und wie bemerkenswert, dass wir unsere Gedanken von dem abwenden können, was unvermeidlich ist. Colm McCarthy konnte das nicht. In den frühen Morgenstunden, während Autos mir auf der Schnellstraße entgegenkamen, wollte ich dann und wann nur den Bruchteil einer Sekunde lang das Steuer verreißen, in diese Scheinwerfer krachen und mir einen Vorgeschmack verschaffen, den Geschmack von Metall auf den Lippen. Wollte die Kunde vernehmen, auch wenn ich hinterher nicht drüber berichten konnte. Als Colm McCarthy starb, geschah dies natürlich völlig unspektakulär und ohne Fanfarentusch, plötzlich, unerwartet, an einem Dienstag im November, nur eine kurze Zeile in den Traueranzeigen des Chronicle. Fast lachend, fast froh, lief ich bei Regen über die O'Connell Street, beugte mich vor, flüsterte und ließ, behutsam wie eine Friedhofstaube, meinen leidvollen Blick aufsteigen. »Hast du schon gehört?« sagte ich. »Hast du schon gehört, wer tot ist?«
Thank you so much for listening. Thank you to Kevin Barry and thank you to Bernhard Robin. If you'd like to read the English and German versions of this story, visit literatureireland.com. Literature Ireland promotes Irish literary authors and their work worldwide and is funded by Culture Ireland and the Arts Council. Learn more about what we do at literatureireland.com. If you have any questions or would like to say hello, my name is Lindsay. You can email info@literatureireland.com. The story Who's Dead McCarthy by Kevin Barry is published in the collection That Old Country Music. It was published by Canongate here in Ireland and the UK, and by Doubleday in the United States. Look forward to further episodes throughout this spring with lots of exciting new short stories and novels featured. Until then, take care.